Jetzt habe ich einen taktischen Fehler gemacht, direkt schon groß vorgelegt mit Billy Graham hier vorne, ne? Also der bin ich nicht, ganz sicher nicht, ne? Vielleicht folgendes, erstmal möchte ich mich bei euch als Gemeinde ganz, ganz herzlich bedanken. Ihr gehört mit zu den Gemeinden, die am allertreuesten seit mittlerweile 19 Jahren Lifeline unterstützt und ihr macht das ohne große Informationen, ohne bewegendes Dankeschön hier vorne, einfach aus Treue. Und wir haben damals 2001 ja Lifeline gestartet mit dem großen Wunsch, dass wir möglichst viele junge Menschen hier in unserer Region mit Jesus in Verbindung bringen, dass sie einfach als in der großen Halle ein Magnet ist und auch Jugendliche aus allen möglichen Gemeinden ihre Freunde mitbringen. Und ihr habt seitdem, Daniel Krug war damals mit dabei beim Start, seitdem schmiert ihr alle 3 Monate Brote für die Mitarbeiter. Die ganze Zeit. Und das ist bei Lifeline mittlerweile, das ist legendär. Alle, die bei Lifeline mitmachen, wissen, das Catering ist ein Highlight. Auch wenn manche anderen, ich sag mal, hippen Veranstaltungen vielleicht hipper sind als Lifeline, aber das Catering ist nicht zu toppen. Und da habt ihr Beitrag dazu, also vielen, vielen Dank. Und wir machen Lifeline nach wie vor noch mit dem großen Anliegen, dass wir junge Leute so on fire setzen wollen für Jesus, dass sie selbst Entscheidungen treffen, Jesus zu folgen und auch irgendwie gepackt sind, ihre Freunde, die Jesus noch nicht kennen, irgendwie so mitzubringen. Ne? Und deswegen habt ihr da Anteil dran. Das ist echt super. Aber um jetzt das noch ein bisschen zu erklären, was im Moment meine Situation ist, da möchte ich euch gerne mit reinnehmen, was wir aktuell machen. Ich habe ja 12 Jahre in Wiedenest in der Gemeinde gearbeitet, 8 Jahre als Jugendpastor in der Zeit, wo wir dann auch Lifeline gestartet haben und dann noch 4 Jahre gesamt für die Gemeinde. Und dann 2012 habe ich mit meiner Frau gemeinsam ein Herzwerk gestartet im Forum Wiedenest, mit dem Ziel, dass neben der Bibelschule noch so eine Art Jüngerschaftsschule da ist, wo junge Leute meistens nach dem Schulabschluss hinkommen können und dort auch eine berufliche Orientierung haben. Also Leute, die zu uns kommen, zu Herzwerk, die 10 Monate mitmachen. Manche werden nachher Schreiner, manche studieren Medizin, andere machen Industriekaufmann-Ausbildung, andere gehen zur Bibelschule oder studieren Theologie, also ist ganz breit. Und erstmal ist super, dass 3 Ladies heute Morgen mit dabei sind, Gebetsunterstützung, Susanna, Linda, Sharon, das ist super. Und wir haben Anfang September gestartet und das geht bis Ende Juni, das ganze Programm. Und im Sommer haben wir da so ein bisschen freie Zeit und das bedeutet für mich einfach ein bisschen ausruhen von dem letzten Jahrgang, der da gewesen ist, Berge genießen, bisschen mehr Sport machen vielleicht als sonst. Und mit dazu gehört auch, ich wünsche mir da inspiriert zu werden von Gott für irgendwelche Themen, die gerade dran sind. Und ich habe jetzt im Sommer das Matthäus-Evangelium nochmal gelesen. Für mich, ich setze mich in der Regel morgens schön gemütlich auf den Balkon, wenn die Sonne aufgeht, einen heißen Kaffee daneben und dann lese ich ein paar Dinge, markiere mir das. Und mich hat das nochmal so richtig gepackt, wie im Matthäus-Evangelium das beschrieben wird, wie Jesus beginnt zu wirken und was das mit dem ganzen Umfeld gemacht hat, wo Menschen einfach so begeistert hin wollten zu Jesus. Was hat der uns zu erzählen? Und von ihm geht so eine Kraft von Veränderung, von Herausforderung, von Atmosphäre, die prickelnd, die spannend ist aus, dass die Leute einfach hin wollten. Und ich habe für mich gemerkt, das gibt's doch gar nicht. Die fromme Szene in Oberberg, in unserem Umfeld, ist die prickelnd, so dass man da unbedingt hin will. Ja, man kann sich kaum zurückhalten, Gottesdienste zu besuchen. Jeder ist stolz, jemanden kennenzulernen, der Jesus nachfolgt, weil von dem Leben so viel Power ausgeht. Und habe ich gedacht, naja, ist ja vielleicht ab und zu mal, aber in der Regel, gerade bei jungen Leuten, ist das so oft irgendwie das Fromme, ein bisschen bieder, langweilig, ja, ist so, naja, ist interessant, manches ganz gut, aber so richtig, dass mich das fasziniert und packt, weiß ich nicht. Und mein Gedanke war, auch als wir Herzwerk damals gestartet haben, auch in diesem Sommer nochmal, was möchte ich gerne in 10 Monaten jungen Leuten mitgeben, dass sie in diesen 10 Monaten genau das erleben, wie es im Matthäus-Evangelium beschrieben wird, in der Nähe von Jesus zu sein. Was muss ich ihnen mitgeben? Und das ist der Vorteil, Peter, da hast du es leider ein bisschen schwerer als ich, ne? Bei Herzwerk ist das so, kommen 24 junge Leute und sagen, in den 10 Monaten kannst du mit uns machen, was du willst, wir machen alles mit. Gehe ich von aus, ja, so war es ja, ne? Und dann sind die mit dabei und wir können mit den jungen Leuten alles machen, wo wir denken, das wäre in den 10 Monaten das Wesentliche, um zu prägen für ein Leben nachher, was so on fire mit Jesus ist und wo sie Jesus und den Glauben an Jesus so entdecken, dass das im Alltag tatsächlich trägt. Nicht nur als Highlight, sondern tatsächlich im Alltag trägt. Und da habe ich mir Gedanken gemacht, dachte, okay, wir nehmen noch ein neues Seminar mit rein über Bergpredigt und so weiter, weil ich diese Texte nochmal so toll fand. Und habe gemerkt, eigentlich bei dem Ganzen kristallisiert sich ein Thema für mich raus, eine Leidenschaft, wo ich denke, das ist eine Botschaft, die gilt für mich in erster Linie, aber für alle anderen auch. Dass es nämlich im Kern darum geht, einfach das zu tun, was Jesus möchte. Einfach das zu tun, was Jesus möchte im Alltag. Darum geht's. Um nichts anderes. Darum geht's. Und das ist Glaube. Dann war ich da inspiriert von dem Ganzen. In der Woche, bevor wir Herzwerk gestartet haben, bin ich morgens ins Büro gefahren, war ein bisschen spät dran, wusste, wir hatten noch ein Mitarbeitertreffen. Und dann fahre ich in Bergneustadt, in Wiedenest mit dem Fahrrad am Einkaufszentrum vorbei. Und da begegnet mir eine ältere Dame, wo ich schon mal vor vielen Jahren ihren Mann beerdigt habe, die überhaupt gar keinen kirchlichen Bezug hat, aber die ich so aus Bergneustadt, aus Wiedenest kannte. Sie hat mich nicht erkannt. Ich fahre mit dem Fahrrad dran vorbei und wollte zügig schnell ins Büro, um endlich vorzubereiten. Und da kam mir richtig so der Blitzgedanke, Markus, die Dagmar hast du schon so lange nicht mehr gesehen, geh doch eben zu der, du weißt, du hast damals so gute Gespräche mit ihr gehabt, fahr doch eben zurück und sprich mit ihr. Vielleicht ist irgendwas, dass da was ist. Alles klar. Kurzer Gedanke im Kopf, soll ich das machen, soll ich es nicht machen, fahre ich ins Büro, was muss ich noch machen? Alles klar, gebremst, umgedreht, zurückgefahren und habe ich dann kurz angesprochen, hallo Dagmar, und sie, ach, wer bist du? Ach ja, genau, du bist doch der Markus und wir haben damals geredet und so. Und dann hat sich ein Gespräch ergeben mit ihr, wo sie dann ihr Herz ausgeschüttet hat über eine ganz schwierige Situation in ihrer Familie und ich habe gemerkt, das passt jetzt nicht. Normal mache ich das sofort, dass ich dann für sie bete, aber das passt jetzt da mitten neben den Glascontainern und den fahrenden Autos nicht so gut. Und dann habe ich sie eingeladen, nochmal zu uns nach Hause für so eine missionarische Hauskirche, die wir machen, und habe mich dann verabschiedet. Und habe gedacht, Mensch, das war eine Frage von Gott an mich. Bin ich im Alltag auch gehorsam, auch wenn ich vielleicht jetzt meinen Kalender ein bisschen durchkreuzen muss und etwas vorziehe, wo ich denke, habe ich eigentlich gar keine Zeit für. So, und dann einen Tag später morgens hatten wir wieder eine Besprechung, zügig runtergefahren, noch schnell an der Quelle in Wiedenest Wasser geholt, um was zu trinken, wollte direkt weiterfahren, kommt ein Mann um die Kurve gefahren, bleibt stehen, ich sage, den kennst du doch, ne? Ich sage, ach, hallo. Und er war vor 10 Jahren, haben wir zusammen mal in Wiedenest in einem Haus gewohnt, und er sagt, ach, Markus. Und dann sprudelte schon raus, über 70-Jähriger sprudelt schon raus mit seiner ganzen Leidensgeschichte, Arterien zu und all sowas. Ne? Und da habe ich wieder gedacht, ich dachte, ach Mann, meine Zeit geht jetzt verloren. Aber da habe ich so direkt wieder gemerkt, Markus, du willst den Leuten predigen, gehorsam zu sein, was Jesus sagt. Also musst du jetzt Zeit haben für diesen Mann. Bin ich da geblieben, habe zugehört, Nachfragen gestellt. Und dann habe ich nachher noch für ihn gebetet, war für ihn ein bisschen ungewohnter an der Quelle, aber war passender als neben den Glascontainern in Wiedenest. Und bin dann nachher weiter ins Büro gefahren. Und das waren nur 2 Momente, ich erlebe das immer wieder im Alltag, wo ich merke, von Jesus einen Test zu kriegen, bist du bereit, auch da in den kleinen Dingen das einfach umzusetzen, was ich jetzt gerade von dir möchte. Und ich möchte euch mit in diese Gedanken nochmal reinnehmen von diesem Start im Matthäusevangelium mit der Bergpredigt. Ich begrenze das gleich auf einen kleinen Text noch, den ihr alle kennt von klein auf, aber ich möchte das vorher nochmal so deutlich machen, was mich da so gepackt hat. Als Jesus begonnen hat zu wirken, am Anfang haben Leute schon gemerkt, mit diesem Mann ist etwas Besonderes. Der hat in einer Art und Weise Ausstrahlung, der redet, der erklärt die Gesetzestexte, der erklärt den Glauben an Gott in einer Art und Weise, wo man merkt, da ist Feuer hinter, da ist Leben hinter, das ist Wahrheit. Und Jesus hat in der Bergpredigt dann, als viele Leute zusammen waren, hat er begonnen zu reden, hat begonnen zu reden von zwei Seiten. Hat auf der einen Seite geredet von der Religiosität, von dem ganzen Stil, wie Glaube damals in der Gesellschaft gelebt wird. Und hat deutlich gemacht, ihr redet hier damals, ihr redet in einer religiösen Weise miteinander, ja, das ist furchtbar. Ihr redet über das Gebot, du sollst nicht töten. Alle sind sich einig. Ja, natürlich sollst du nicht töten. Und die Leute, die jemand umbringen, die sind ganz furchtbar und ganz schlimm und die müssen bestraft werden. Und Jesus sagt, wisst ihr was? Ist doch klar, dass ihr sollt nicht töten. Das wisst ihr ja alle. Um was es mir wirklich geht, wenn du wirklich das tun willst, was Gott möchte, dann fängst du an, bitte jetzt mal Leute zu respektieren in deinem Umfeld. Die bösen Gedanken über andere oder das, wo du dich über andere erhebst, wo du stolz bist, wo du dich besser fühlst als andere, ja, das musst du ablegen. Es geht darum, dass du in deinen Gedanken dich erneuerst, wertschätzend über andere Menschen zu denken. Und dann redet er weiter, packt das nächste Ding aus und geht's um Ehebruch. Ja, und sagt hier religiös, natürlich diskutiert ihr darüber Ehebruch. Und das ist natürlich schlimm. Ja, wer die Ehe bricht, der muss bestraft werden und das ist furchtbar. Da sind sich alle einig. Macht er deutlich, wisst ihr, was wirklich Gottes Wille ist? Ja, krieg deine Gedanken sauber. Was alles in deinen Gedanken abläuft, wie du mit Sexualität umgehst, was wem und was du Raum gibst in deinem Leben. Ja, das muss erneuert werden. Und dann redet er weiter, redet über das Ehrlichsein. Sagt er, guck mal, ihr diskutiert darüber, wie man schwören darf. Wenn du ein Eid gibst und schwörst beim Ahornholz des Tempels oder beim Gold, der Hörner des Tempels damals, ja, vom Altar, dann musst du wirklich die Wahrheit sagen. Ja, aber wenn du nur bei den Fliesen im Gemeindehaus schwörst, da brauchst du es nicht, ne? Und er sagte, was macht ihr für einen Quatsch? Ja, was ihr redet, natürlich ist absolute Ehrlichkeit euer Thema. Wer Ja sagt, da ist Ja. Wer Nein sagt, ist Nein. Das heißt, darum geht's. Und dann kommt er zum nächsten Thema, kommt zur nächsten Liebe. Und sagt, wisst ihr was, ihr macht das so, ihr seid euch alle einig darin, dass man alle, die man kennt und lieb hat, dass man freundlich mit denen umgeht. Aber wisst ihr, was Gottes Wille wirklich ist? Gottes Wille ist, dass du die, die dich nicht mögen, die du nicht magst, die dich vielleicht verletzt haben, die anders denken als du, dass du die segnest und dass du ihnen mit Güte und Liebe begegnest. Das ist es, was Gott will. Und Jesus führt diese ganze Liste immer weiter, kommt Reichtum als Thema, da kommt das Sorgenmachen, geht's darum, ein Teenie-Thema, was ziehe ich an? Macht mir Gedanken, Mann, was soll ich heute anziehen? Ja, vielleicht ist auch deine Situation, was soll ich im Gottesdienst anziehen, heute Morgen? Ne? Und Jesus sagt, wisst ihr was? Es geht wirklich im Kern darum, Gottes Willen zu tun. Und Gottes Wille zu tun, ist etwas ganz anderes als Religiosität. Etwas ganz anderes. Ich lese euch den Text vor, am Ende der Bergpredigt und möchte euch motivieren. Ich weiß nicht, wann ihr die Bergpredigt das letzte Mal gelesen habt. Wahrscheinlich die erlauchte Gemeindeleitung weiß sofort, Matthäus 5 bis 7, gute Texte. Damals Pastor Hornischer, Predigtreihe 1990 bis 92, war Hammer. Macht dir Mut, du hast heute Zeit, Sonntag, nimm dir nochmal die Bergpredigt vor. Fang nochmal an, Matthäus 5, 6, 7, einfach mal langsam zu lesen, wo Jesus so entfaltet, was eigentlich Gottes Wille ist. Ich möchte aus Kapitel 7, Vers 21 lesen und dann Verse 24 bis 27. Und da steht Folgendes. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Ich springe zu 24. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigem Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Und als Jesus diese Rede beendet hatte, war die Menge von seiner Lehre tief beeindruckt, denn er lehrte sie nicht wie ihre Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Jesus bringt diese ganze lange Redeeinheit, lange, lange Predigt zum Schluss mit diesem schönen Kindergleichnis, was wir kennen. Ja, schön Papphaus gebaut in der Sonntagsschule, Steine, Pflaster, Opa besorgt Pflastersteine auf der einen Seite, Sand und dann die Gießkanne und mal gucken, was stehen bleibt, das kennen wir alle. Die Botschaft dieses Gleichnisses ist Hammer. Sagt nichts anderes, als dass Jesus damals den Leuten deutlich macht, wisst ihr was? Alle Religiosität, alles, was ihr wisst über die Gesetze, euer ganzer Stil, irgendwo zu diskutieren, zu überlegen, was ist jetzt dann, das interessiert Gott überhaupt nicht. Gott hat Interesse daran, hat nur Interesse daran, was bei dir in deinem Leben, in deinem täglichen Tun ankommt. Das ist das Entscheidende. Jesus interessiert nichts anderes. Und da möchte ich, merke ich selbst, da bin ich herausgefordert und da sind wir insgesamt, die wir mit Jesus unterwegs sind, herausgefordert, dass unser Leben ein Zeigen und ein Zeugnis, wie ein Bild dafür ist, was bedeutet es, im Alltag das zu tun, was dran ist. Wir haben vor ein paar Wochen ein Straßenfest im Wiedenest gefeiert, bei uns in der Fritz-Rau-Straße und direkt neben unserem Haus ist ein Asylheim. Und da haben wir manchmal als Familie schon ganz schön geknackt an dieser Situation, aber auch entdeckt, dass es eine ganz tolle Chance und eine Berufung ist. Ich bin jetzt mittlerweile der von der Stadtverwaltung beauftragte ehrenamtliche Betreuer dieses Asylheims. Und aktuell haben wir drei Familien dort und da ist eine Familie ganz neu mit dazugekommen aus Nigeria. Und die haben zwei kleine Mädchen. Und also ein Mädchen und ein kleineres Mädchen. Und die Situation, die bringt uns manchmal schon richtig an die Grenzen. Also die Erziehung ist eine Katastrophe, ja, kann ich so ungeschützt sagen unter uns. Ne? Das kleine Mädchen ist sowas von verzogen und sowas von frech und sowas von, also auf die ganze Art, wie sie lebt, ist so, dass ich denken würde, dass wir immer wieder denken, meine Güte, warum ziehen die irgendwann nicht weg? Ja, hoffentlich bald. Ja, ich besuche sie und sie springt mir sofort ans T-Shirt, reißt mir das irgendwo aus der Hose. Also ganz, ganz komisches Verhalten. Und ich habe gemerkt, meine Gefühle dazu sind furchtbares Mädchen, weg mit der. Ja, da habe ich keinen Bock drauf. Denke, die haben ihre Kinder nicht im Griff. Katastrophe, das endet schlimm. Ja, und im Kindergarten muss es ganz furchtbar sein. Das sind meine Gefühle. So, und ich war gerade dummerweise am Lesen von Matthäus Evangelium Bergpredigt. Ich habe gesagt, okay, was ist jetzt, was wäre der Jesus-Style, Jesus-DNA, mit dieser Situation umzugehen? Was wäre das? Dann habe ich gedacht, oh, bin ich herausgefordert. Und dann bin ich hin zu denen, habe geklingelt, habe die eingeladen zu unserem Straßenfest und haben wir bei uns in der Familie drüber gesprochen, okay, wir fangen jetzt an, für das Mädchen zu beten. Wir fangen wirklich an, für das Mädchen zu beten, dass Gott es segnet, dass es im Kindergarten gut zurechtkommt, in der Schule gut zurechtkommt. Und wir antworten auf richtig blödes Verhalten, was uns ärgert, antworten wir mit Respekt und Liebe und dass wir für das Mädchen sind. Und ich habe gemerkt, das kostet ganz schön viel, aber habe entdeckt, das ist die Challenge, die Jesus uns hier gibt. Und ich möchte gerade mal die Sharon nach vorne bitten und Sharon dich mal mini interviewen. Eine tolle junge Lady und genau, Sharon, du hast Abi gemacht in diesem Jahr und ich freue mich immer bei Herzweg, wenn wir Sachsen dabei haben. Ne? Du kommst aus Sachsen. Ja? Das ist richtig stark. Wer hat von euch schon mal in Sachsen Urlaub gemacht? Oh, das ist so schön, Erzgebirge oder wo wart ihr? Ne? Aus dem schönen Sachsen. Und du hast bis kurz vor Herzwerk noch eine richtig fette Glaubenskrise gehabt, die sich zuspitzt, wo du eigentlich gesagt hättest, was jetzt, wenn sich das nicht löst, melde ich mich direkt von Herzwerk wieder ab. Sag mal ein bisschen, wie ist es dazu gekommen, zu dieser Krise? Was war die Krise?
Also das hat damit angefangen, dass ich mein Abitur im Sommer gemacht habe und es sehr viel Stress war, sehr viel Belastung. Ich habe nebenbei noch gejobbt neben der Schule. Ich war mit in der Jugendleitung drin und ganz viele andere Sachen. Und da ist die Zeit mit Gott immer total zu kurz gekommen. Und ich habe es einfach nicht geschafft, in der Prüfungszeit viel Bibel zu lesen oder mit Gott über alles zu reden. Und es ist immer so mehr in den Hintergrund gerutscht. Und mein Kopf war auch so voll von Schulzeug, dass das gar nicht richtig ging. Und dann habe ich gesagt, okay Gott, wenn das Abi durch ist, dann nehme ich mir richtig viel Zeit. Und nach dem Abi, also das war wirklich eine krasse Belastung für mich. Mir ging es dann auch psychisch und physisch nicht so gut, aber ich habe mir gesagt, okay, ich lese jetzt richtig viel Bibel. Und dadurch, man sagt ja immer, um den Glauben zu stärken, viel Bibel lesen, viel beten, das stärkt den. Bei mir war es eher andersherum. Ich habe Bibel gelesen und habe total viele Fragen und Zweifel bekommen. Und bin über eins nach dem anderen gestolpert. Soll ich das genauer ausführen?
Ich bremse dich schon, Ben.
Okay. Ja, das ging damit los. Ich dachte so, okay, fangen wir bei einem Evangelium an und sofort über die Taufe, Johannes und alles gestolpert. Und ich komme aus einer Landeskirche und da ist das so gar nicht Thema. Und ich habe das gelesen, wie Jesus getauft wurde, wie die Leute getauft wurden und habe so gedacht, okay, ich wurde als Baby getauft. Das sah irgendwie ganz anders aus. Und habe viele Fragen bekommen im Zusammenhang damit, auch über den Heiligen Geist, ist auch gar kein Thema in unserer Gemeinde. Ich habe noch nie eine Predigt darüber gehört und habe ich mir gesagt, okay, ich lese jetzt die komplette Bibel durch und lese alle Stellen, wo der Heilige Geist drin vorkommt und habe vorne angefangen, ganzen Mosebücher durchgezogen und alles, was danach kam und bin dann im Alten Testament auf die Kriege gestoßen, auf die Gewalt, habe mich so gefragt, Gott, wie kannst du Kriege befehlen, dass Frauen, Männer und Kinder getötet werden sollen? Hatte ich viele Fragen, also ja, auch über Schöpfung und Evolution, wie ist das da? Also wirklich sehr viele Fragen.
Und wie ist dann diese Krise gemündet? Was war quasi Höhepunkt deiner Krise?
Der Höhepunkt war einfach, dass ich Gott nicht mehr gemerkt habe. Ich konnte nicht mehr mit ihm reden, weil die Fragen so weit oben auflagen. Ich konnte nicht über private Sachen mit ihm reden. Es war das, ja, ich konnte einfach nicht mehr richtig beten und Bibel lesen, weil ich so Kopfschmerzen davon bekommen habe. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, okay Gott, entweder du beantwortest jetzt meine Fragen oder ich schmeiß hin. Das macht alles keinen Sinn mehr, es ist nicht schlüssig, Widersprüche, ja, ich kann daran nicht mehr glauben.
So, und jetzt bist du ja doch zu Herzwerk gekommen. Das heißt, was hast du denn dann erlebt, dass du gemerkt hast, dass da ein Knoten geplatzt ist?
Ja, also lange Zeit hatte ich das Gefühl, Gott lässt mich allein mit meinen Fragen und ignoriert es einfach, dass ich ihn die ganze Zeit damit nerve. Und dann habe ich bei einer Rüstzeit, zu der ich trotzdem hingefahren bin, trotz Zweifeln, habe ich zu Gott gesagt, okay, ich tue alle Fragen beiseite tun, aber eine musst du mir beantworten, sonst schmeiße ich hin. Und es war die Frage, ob ich wirklich gerettet bin, weil es so Stellen gab, wo ich so die Frage, wo man so hätte rauslesen können, man braucht den Heiligen Geist und die Taufe, um gerettet zu sein. Und da war ich mir total unsicher. Und habe alle anderen Fragen beiseite getan und bis zum letzten Tag habe ich keine Antwort bekommen. Und ich dachte so, okay, gut, Herzwerk geht nicht, christliches Orientierungsjahr, schmeiße ich auch hin. Und am letzten Abend war eine Predigt und die allerletzte Story, die der Prediger genommen hat, war einfach die Geschichte von Zachäus, wie Jesus sich selbst bei Zachäus einlädt und sagt, ich muss heute noch zu dir kommen und er nahm ihn voller Freuden auf. Und das war meine Bekehrungsstory, die ich vor 3 Jahre vorher genau in derselben Rüstzeit hatte, zu der, also durch diese Geschichte hat Gott zu mir geredet, hat gesagt, heute ist der Tag, wo du zu mir kommst, ja oder nein? Und ich habe ja gesagt und hat mich so voll daran erinnert, weißt du noch, du hast dich mal für mich entschieden. Und dann wusste ich, okay, ich gehöre noch zu Gott, ich bin gerettet. Und dann dachte ich, okay, Herzwerk, alles klar, bin dabei. Und es war eine gute Entscheidung, weil wir da viele kritische Fragen auch betrachten und Antworten suchen und Zweifel da auch willkommen sind. Genau.
Und was ist das jetzt für dich genau im Alltag? Wie erlebst du jetzt, ich sag mal nach dieser Krise, jetzt im Moment im Alltag mit Jesus unterwegs zu sein?
Also ich merke einfach, dass ich nicht mehr so hochtheologische Fragen mit Gott bequatschen muss, sondern einfach mit meinem Alltag zu Gott kommen kann. Gerade jetzt bei der Berufsorientierung, die ist sehr herausfordernd für mich, weil ich sehr viele Interessen habe und gar nicht weiß, was ich machen soll. Und wir haben in den nächsten Monaten 3 Zeiträume für Praktikas. Und normale Menschen haben auch so 3 Berufswünsche ungefähr, 2, 3. Und ich habe zurzeit 10. Und ja, es ist sehr schwierig für mich. Und ich habe mir so Sorgen gemacht, war richtig verzweifelt, wo soll ich Praktikum machen? Und habe Markus gesagt, hey, ich brauche nochmal ein Beratungsgespräch. Und das war gestern. Und davor habe ich gesagt, okay, Markus kann mein Leben jetzt auch nicht retten. Und keine Ahnung, habe ich gesagt, ich gehe erst zu Jesus damit. Bin eine Runde joggen gegangen, habe mich rausgesetzt und habe alle Gedanken zu den ganzen Berufen aufgeschrieben und war so voll aufgewühlt. Und dann habe ich kurz innegehalten, habe mich umgeschaut, so die Natur um mich. Gott spricht ganz oft durch die Natur zu mir. Und ich habe das Herbstlaub gesehen und habe mich an was erinnert, was wir in Bio irgendwann mal gelernt haben. Die Bäume im Herbst, die toten Blätter, die da dranhängen, die kosten denen Kraft, wenn die nicht runterfallen. Deswegen ja, tun die das halt fallen lassen, weil sonst müssten die das weiter mit Nährstoffen versorgen, mit Wasser. Und dann lassen die das einfach los und haben viel mehr Kraft für den kalten Winter. Und das war so ein Bild für mich, hey, wenn du dich jetzt so daran festklammerst und versuchst, es alleine hinzubekommen, dann wird deine Kraft nicht reichen. Lass es einfach los. Und ja, das Loslassen, was richtig Schönes ist, das sieht man im Herbst. Und das habe ich dann auch gemacht. Und bei mir war halt die Herausforderung, das, was Jesus in der Bergpredigt sagt, macht euch keine Sorgen. Und das habe ich dann angenommen und abgegeben. Ich mache mir immer noch Gedanken drüber, aber nicht mehr so verzweifelt.
Genau. Alles klar. Vielen Dank, Sharon. Du singst auch gleich noch ein Lied, da freue ich mich sehr drauf. Und ich glaube, die anderen können sich auch drauf freuen. Alles klar. Dankeschön, schon bis dahin. Das ist eine, kann nur eine Sache sein, zu merken, ich stelle mich auch ehrlich meiner Situation, meinen Fragen, und komme raus aus Religiosität. Es ist so schnell, so leicht, in einer Gemeinschaft zu sitzen und zu wissen, alles klar, hier auf der Bühne werden die großen Zeugnisse erzählt, wie Wunder erlebt werden. Ich weiß, so und so muss ich mich verhalten, damit ich nicht anecke in der Gemeinde. Das interessiert Gott überhaupt nicht. Jesus hat Interesse daran, dass ich das tue, was er möchte im Alltag. Und das ist manchmal so eine Situation, dann stille, meine Sorgen wirklich loslassen, hin zu Jesus. Vielleicht brauche ich da manchmal Unterstützung, Hilfe. In einer anderen Situation ist es, je nachdem, wir sind so eine große Truppe hier, es sind ganz unterschiedliche Themen. Vielleicht ist es mein Impuls, geh jetzt zu der Person und bitte um Vergebung, wo du ihr nicht mit Freundlichkeit, Respekt und Liebe begegnet bist, als sie dich vielleicht, als sie dir ans Bein getreten hat. Oder du musst irgendwas klären in deiner Beziehung, in deiner Ehebeziehung. Oder du merkst, du machst Kompromisse in deinem Umgang mit Geld. Ja, du hast eigentlich, hortest du dein Geld. Ja, und merkst, dass das immer mehr, das ist das zentrale, wichtige. Ja. Oder die Herausforderung ist vielleicht deine Wahrheit, dass du eigentlich merkst, du hast eher einen ganz anderen Stil, als Jesus-Nachfolger zu überlegen, wie weit kann ich denn gehen? Was ist noch legal? Wie weit muss ich Steuern zahlen? Wann fällt es auf? Und so weiter. Das ist der Fokus. Und Jesus macht deutlich, weißt du was? Was für ein Quatsch. Ja, du musst ehrlich sein. Natürlich. Ja, und wenn jemand anders dich übervorteilt, dann gibst du ihm noch was dazu. Jesus sagt, wenn einer deinen Mantel haben will, dann gib ihm den doch. Ist doch nicht schlimm. Ja, lass ihn doch los. Und ich möchte euch und mich genauso herausfordern, zu sagen, eine Grundsatzentscheidung im Leben zu treffen. Vielleicht hast du die schon getroffen oder vielleicht merkst du aber auch, dass das dann ist. Eine Grundsatzentscheidung zu treffen, egal was es mich kostet. Ich tue das, was Jesus möchte. Ich tue das, was Gott will. Das mache ich einfach. Ich setze das einfach um. Und ich rede nicht, diskutiere nicht, sondern ich setze das einfach tatsächlich um. Und wenn du vielleicht merkst, dass du eine aktuelle Situation hast, wo dir eigentlich klar ist, was Jesus möchte, ganz unterschiedliche Lebensbereiche, was es ist, wenn du das eigentlich weißt, aber so in der Situation steckst, ja, eigentlich weiß es ja, aber ich mache irgendwie weiter, dann möchte ich dich da herausfordern, dass heute, der Sonntag, heute Morgen, ein Impuls ist, wo du deutlich machst, alles klar, mein Stil, Glaube zu leben, ist, dass ich das tue, was Jesus sagt. daran werde ich gemessen. Das ist mein eigener Anspruch an meinen Glauben, an mein Leben. Und ich würde es gerne so machen, dass wir jetzt gleich, wenn Sharon ein Lied singt, was sie selbst geschrieben hat, wo sie auch so diese Gedanken, auf der einen Seite enttäuscht zu sein von sich selbst, nicht genug zu sein, und dann auf der anderen Seite aber die Gegenwart Gottes im Leben zu wissen und sich daran festzuhalten. Wenn sie das Lied singen wird, möchte ich euch herausfordern, diese Zeit zu nutzen, euch ganz konkret und persönlich die Frage zu stellen. Zwei Sachen. Die erste Sache: Ist für dich eine Grundsatzentscheidung dran, zu sagen, ja, Jesus, egal was es kostet, ich tue das, was du möchtest. Ich tue das, was du möchtest. Eine Grundsatzentscheidung zu treffen. Das zweite ist: Gibt es gerade aktuell etwas, wo du selbst merkst, das schiebst du vor dir her, oder vielleicht, das hast du gar nicht, du weißt, das ist eigentlich dran zu tun, aber bisher hast du es nicht gemacht. Und es kann jedes Thema sein, in deinen Beziehungen, in deinem Umgang mit irgendwelchen Lebensbereichen. Und da ist etwas, wo du eigentlich weißt, das ist dran von Gott zu tun, aber du tust es nicht. Da möchte ich dich da herausfordern, richtig so innerlich ins Gespräch mit Jesus zu gehen, und ich möchte dich herausfordern, eine Entscheidung zu treffen, alles klar, das setze ich um. Am besten heute fange ich damit an. Diese zwei Dinge. Und ich weiß nicht ganz genau, ihr seid eine Evangelisationsgemeinde, ja, denke ich. So, das war der Schlag pro Christ, ja, das war, wer mit Jesus startet, steht auf, kommt nach vorne ans Kreuz, das war klar hier. Und ich möchte euch, ich habe überlegt, wie kann ich euch eine Hilfe sein, heute Morgen, dass nicht ein Gottesdienst irgendwie als schöner Gottesdienst vielleicht weiter plätschert, sondern dass das tatsächlich etwas ist, was ich mir, wo ich weiß, da passiert etwas für meinen Alltag. Und da möchte ich euch einfach bitten, wenn Sharon gleich das Lied singt, du kannst schon mal nach vorne kommen, dass ihr am Ende des Liedes, komme ich noch mal kurz nach vorne, Sharon spielt noch ein bisschen dann auf der Gitarre, und da bitte ich euch einfach aufzustehen, wenn ihr bei einem der beiden Fragen merkt, das ist für mich heute ein Moment, wo ich eine Grundsatzentscheidung neu oder wieder neu treffe. Jesus, ich bin dir gehorsam. Ich tue im Alltag, was du möchtest, grundsätzlich. Und genauso möchte ich die herausfordern, die eine konkrete Situation in ihrem Leben merken und sagen, eigentlich an einer Sache muss ich das umsetzen, möchte ich gerne Jesus gehorsam sein. Und du genau weißt, das ist etwas, dann kannst du auch mit aufstehen. Und dann würde ich gerne dann zum Ende für euch beten. Und dann übernimmst du, Peter, für den Rest des Gottesdienstes. Und mein Wunsch ist, ich will das nochmal so als Vision vor unsere Augen malen. Stellt euch mal vor, der Ruf von Derschlag und Wiedenest, von uns hier in der Gegend, ist, dass alle Leute, die Jesus kennen, wo Label Christ draufsteht, das sind alles Menschen, die eins zu eins das, was Jesus ihnen sagt, was Gott möchte, eins zu eins umsetzen in ihrem Alltag. Das ist unser Label. Das sind wir. Und hier gibt es im Gottesdienst die Praxis, dass jeden Sonntag erzählt wird, was hast du diese Woche, die vergangen ist, erlebt, wo Gott dir was deutlich gemacht hat und wo hast du das getan. Das wird erzählt. Und stellt euch mal vor, wir gemeinsam sagen, nächsten Sonntag treffen wir uns hier, und wer möchte, erzählt von dem, wie er Gott und Jesus in der letzten Woche im Alltag erlebt hat. Wo Gott was gesagt hat und wo er das eins zu eins getan hat. Wer von euch hätte Interesse, zu dem Gottesdienst zu kommen nächste Woche und dabei zu sein, zuzuhören? Ich glaube ein paar, ne? Weil das interessant ist, das will ich doch hören. Wie hat Jesus da im Alltag gewirkt? Und so kommt Glaube in den Alltag, wenn ich beginne, das zu tun, was Gott sagt. Da fängt Glaube an, wenn ich das tue, was Gott sagt. Nicht in meiner theoretischen Überzeugung, sondern in dem, wie ich das tatsächlich tue.